Hallo und herzlich willkommen zu deinem ganz besonderen Podcast. The Era of the New Women, dem Podcast für die erfolgreichen Frauen der neuen Zeit. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Anastasia Barner. Sie ist Autorin von Gegründet, Startup-Szene Uncovered, eine der jüngsten Gründerinnen Deutschlands und seit 5 Jahren etabliert in der Startup-Welt. Anastasia gilt als Stimme der Gen Z. Sie ist Top 10 Social Entrepreneurin des Jahres 2022 und TEDx-Speakerin. Anastasia rief Fementor, die erste Reverse-Mentoring-Plattform in Europa, ins Leben und war parallel das internationale TikTok-Gesicht der deutschen Welle. Heute steht sie als Expertin und Moderatorin auf zahlreichen Bühnen und spricht über Social Media, Generation Z und Startups. Für ihre Arbeit wurde sie mehrfach ausgezeichnet. Bereits mit 14 Jahren fing Anastasia als Journalistin an und fand mit ihrem ersten Buch ihren Weg zurück zum Schreiben. Derzeit schreibt sie ihr zweites Buch über die Generation Z. Herzlich willkommen, Anastasia.
Schön, da zu sein. Hi.
Hi. Du gehörst ja zur Gen Z, wie gerade eben schon angekündigt, und berätst Unternehmen bei Fragen zu unter anderem Social Media, Medienverhalten der Generation und dem Gewinnen von jungen Talenten. Was ist denn das, was die Generation Z so anders als andere Generationen macht? Weil sie ist ja so stark im Gerede da draußen.
Da kommen schon direkt die Vorurteile hier. Love it. Nein. Ich glaube, was meine
Überhaupt
Generation...
Nicht.
Das vermute ich auch nicht bei dir. Was tatsächlich meine Generation besonders macht, ist, dass es eigentlich ein Wunder ist, dass wir bei der Geburt noch kein Selfie gemacht haben. Wir sind wirkliche Digital Natives, die erste Generation, die mit dem Handy in der Hand groß geworden ist und keine Welt ohne Google kennt. Wenn du vor 1998 geboren bist, gab es für dich eine Welt, wo du noch das Lexikon aufgeschlagen hast, Begriffe, Bilder, Themen nachrecherchieren musstest in Büchern. Und das kenne ich nicht, weil für mich gab es immer Google. Ich konnte mit einem kleinen Wort oder einem kleinen Satz roter Hautausschlag, Hilfe, sterbe ich, kann ich rausfinden, welche Tausenden von Krankheiten es gibt und musste mich nicht durch irgendwelche Lexikone oder ja, Bücher durchforsten. Und genau das ist, glaube ich, das Besondere bei meiner Generation Z, dass wir unglaublich viel Zugang haben zu Wissen, den wir nutzen können. Nicht alle nutzen, das möchte ich jetzt auch an der Stelle festhalten, aber dass wir einfach sehr natürlich mit diesen ganzen Social Media groß geworden sind, mit ChatGPT, AI, das ist gerade was, was wir in den Anfängen unserer Berufsjahre kennenlernen und sozusagen keine Arbeitswelt ohne all diese Tools kennen. Und da ist auf jeden Fall eigentlich ein großer Vorteil für Unternehmen, weil wir sozusagen uns schnell in solche Themen reinarbeiten können, wo vielleicht jemand anderes sagt, oh, das habe ich jetzt aber 30 Jahre anders gemacht, jetzt muss ich mich erstmal umstellen, sind wir ein unbeschriebenes Blatt und können damit eben direkt arbeiten und lernen, umzugehen.
Das stimmt. Ich erinnere mich noch daran, ich habe in den 80er Jahren mal Spediteur gelernt und ich weiß, da war ein Kollege von mir, der schon, ja, kurz vor der Rente war und da ging es um den Computer, dass gerade der Computer eingeführt wurde. Und er hat die Arme verschränkt vom Körper und hat gesagt, ich werde mich in den Computer nicht mehr einarbeiten. Dementsprechend war er auch nicht mehr lange im Unternehmen. Und tatsächlich kann ich mich noch daran erinnern, an die große Enzyklopädie an Lexika, die wir bei uns im Schreibtisch hatten, der den ganzen Schreibtisch voll gemacht hat. Heute ist es wirklich ein Knopfdruck und mit Siri braucht man noch nicht mal mehr einen Knopf drücken, sondern einfach nur eine Frage stellen und kann auf alle Generationen zurück, auf alle Generationen, auf alle Informationen zurückrufen, zurückgreifen. Jetzt bin ich schon nervös, sie ist ja unglaublich. Was würdest du sagen, was unterscheidet dich, mal abgesehen von der digitalen Welt? Wenn wir das mal komplett rausnehmen, was unterscheidet dich von deinen Eltern?
Wir sind, oder ja, was mich unterscheidet, um jetzt mal bei meinem Beispiel zu bleiben, wir sind viel selbstbewusster. Was ich mitbekomme, gerade wie meine Mama, die ist Babyboomer-Generation und Tochter der Nachkriegsgeneration und von Menschen, die im Krieg waren. Mein Opa war mit 14 Jahren in russischer Gefangenschaft und hat den Krieg im wahrsten des Wortes am eigenen Leib erlebt. Und da war bei der Erziehung nicht viel mit entfalte dich selber, find dich selber, wir machen Therapien, wir gucken, wie es dir geht, mein Kind, wie geht's dir, lass uns über Gefühle sprechen. Da war eine ganze Generation, die über traumatische Erlebnisse nicht gesprochen hat, die Traumata totgeschwiegen hat und damit das auch teilweise vererbt hat, indem man nicht genau wusste, was ist da eigentlich passiert. Und ich habe das große Glück, dass mein Großvater, der jetzt 93 ist, 94 wird dieses Jahr, dass der einer der ersten war, der damals eine Therapie gemacht hat. Der hat wirklich Schreitherapie gemacht, der hat Tagebuch geführt, Bücher und Briefe geschrieben, um sozusagen mit diesen Traumata, die er aus dieser Zeit erlebt hat, umzugehen. Und das heißt, ich habe den großen Vorteil, dass ich in eine sehr fortschrittliche Familie reingeboren worden bin. Und meine Mama hat eben das, was bei ihrer Erziehung gefehlt hat, nämlich trotz der Therapien, die zu dem damaligen Stand einfach nicht das sind, was es heute ist, mir ermöglicht hat, alle meine Gefühle zu leben. Ich habe meine erste Therapie mit 10 gemacht. Das war damals bei der Caritas die Trennungstherapie, weil meine Eltern sich getrennt haben. Und das ist auch nochmal so eine Besonderheit. Wie daten wir? Wie lieben wir? Wie kennen wir Familiengeschichten? Wir kennen Patchwork-Families, wir kennen Rainbow-Families, wir kennen all diese Modelle, die für uns vielleicht teilweise traumatisch waren, teilweise vielleicht nicht die schönste Erfahrung, aber trotzdem wissen wir, dass wir nicht in der Beziehung bleiben müssen, wenn sie uns nicht gut tut. Wir sind bei vielen, vielen Themen einfach viel bewusster und sprechen das auch eher an, was natürlich beim Arbeitsmarkt immer wieder kritisiert wird, dass wir durch Therapien gelernt haben, so gut Grenzen zu setzen und diese Grenzen manchmal etwas zu früh setzen. Aber im Großen und Ganzen sind wir als Generation unglaublich empathisch, sind mit uns vielleicht mehr im Reinen und wir sind auch die erste Generation, die sich mit Podcasts selber heilt. Und ich glaube, das hat doch eigentlich nur Vorteile.
Da müssen wir jetzt tiefer drauf eingehen. Sich mit Podcast selber heilt, da hol mich bitte mal rein.
Das Thema ist, dass viele Selbsttherapie betreiben. Das heißt, sie sagen, hey, ich bin kein Therapieplatz, brauche aber gerade Hilfe, brauche Unterstützung, mir geht es nicht gut. Ich habe eine Trennung durchgemacht oder ich habe vielleicht etwas, eine Kündigung erhalten und das belastet mich. Und statt sich dann damit hinzusetzen zu sagen, ja, ist halt so, belastet mich halt, egal, hören sich die Leute bei Spotify oder einer anderen Plattform Podcasts an, die sich um ähnliche Themen drehen. Wie gehst du mit Narzissmus um? Wie gehst du vielleicht auch, wie erkennst du gewisse Verhaltensmuster? Wie gehst du damit um, wenn dein Partner oder deine Partnerin borderline ist? Und es gibt so viele Podcast-Folgen zu gewissen Themen, dass du, das meine ich ja mit diesem Zugang an Wissen, wo du nicht mehr irgendwie das richtige Buch im Schrank haben musst, sondern du kannst einfach mit deinem kleinen Cash-Stille, wie meine Oma es nennen würde, ich nenne es iPhone, kannst du alles rausfinden. Und das ist eben diese Thematik mit meiner Generation, dass viele sich dann eben nicht sagen, oh, ich finde keinen Therapieplatz, dann lass ich es halt, und die gucken sich dann nach Alternativen um. Und das sind dann meistens eben Podcasts.
Das heißt, ihr seid flexibler als meine Babyboomer-Generation?
Flexibler, ja, vielleicht, wir haben mehr Zugänge, würde ich sagen. Ich würde gar nicht mal sagen, dass wir flexibler sind, weil wir eine ziemlich spießige Generation sind, wenn man sich das mal anschaut, zumindest im Vergleich zu den wilden 80ern, die ihr hattet. Aber, aber wir sind auf jeden Fall eine Generation, die anpassungsfähiger ist, das würde ich sagen.
Okay, lass mich da mal tatsächlich reingehen, weil das habe ich eben tatsächlich auch, wenn ich mich mit deiner Generation unterhalte, wo ich immer denke, ey, mich hat es damals schon angekotzt, dass meine Eltern nicht spießig, aber sehr, jetzt fällt mir gerade das Wort nicht ein, bleiben wir bei dem Begriff spießig gewesen sind. Und ich bin so dankbar, es nicht mehr zu sein und erlebe jetzt deine Generation, die teilweise noch spießiger ist als meine Eltern. Wie nimmst du das wahr? Weil du gerade davon gesprochen hast, deswegen bin ich einfach neugierig.
Es gibt diese wundervolle Wüstenrot-Werbung. Papa, was sind die? Spießer. Das will ich auch werden. Und genau das beschreibt meine Kindererziehung. Meine Mutter war unglaublich wild. Die hat die wilden 80er miterlebt, war nur im Dschungel. Das war so der Club in Berlin, hat so eine Clubmarke gehabt, mit Christiane F. feiern gewesen, zusammengelebt, sogar Blitzer Bargeld, die Ärzte. Also all das, wo du sagst, boah krass, das kannst du dir heute gar nicht mehr vorstellen. Die Beginne und die Anfänge von Techno in Deutschland. Und dann kommt meine Generation und denkt sich so, naja, wir haben jetzt echt coole Eltern. Und was ist unsere Rebellion? Und Rebellion ist eben nicht mehr Alkohol trinken, rauchen, kiffen, Drogen nehmen. Tatsächlich hat der Alkoholkonsum meiner Generation extrem abgenommen. Ich habe auch noch nie Alkohol probiert oder sonst irgendwelche Drogen genommen, weil Mama war cool, Mama hat's gemacht. Und meine Rebellion war mit 14 Jahren mein Bausparvertrag, weil ich gesagt habe, das Einzige, was mir übrig bleibt, um gegen diese Generation zu rebellieren, ist halt so eine Art von Spießertum. Und ich glaube, so geht es vielen meiner Generation, die halt sagen, naja, was machst du halt, wenn deine Eltern alles gemacht haben, auch locker sind mit diesem ganzen Umgang und sagen, heuer küsst du halt mal, gehen wir nach Goa, machen was zusammen. du musst ja irgendeinen Weg finden, dich abzugrenzen. Und ich glaube, für viele ist das eben dieser Spießertum, dieses, oh, ich will wieder dieses gesunde Familienbild, was man, vielleicht auch das traditionelle Familienbild, zum Beispiel ist gerade ein riesiger TikTok-Trend, Tradwife, also traditionelle Frau. Da geht es darum, dass man als Frau wieder zu Hause bleibt, kocht, backt, eine Hausfrau wird und die Kindererziehung übernimmt. Meine Generation bekommt auch gerade wieder viel, viel früher Kinder und das unabhängig vom gesellschaftlichen Stand oder Wissensstand der Eltern, weil ja häufig so diese Teen-Moms als, naja, weiß ich nicht, kommen aus einer Familie, wo vielleicht das, die Bildung nicht so da war. Das stimmt nicht mehr. Unglaublich gebildete junge Frauen bekommen unglaublich früh Kinder mit 20, 21, 22, also viel mehr wie unsere Urgroßeltern oder Großeltern.
Ist es dann tatsächlich aber auch so, dass sie dann alleinerziehend sind oder spießig ganz klar mit dem Partner an der Seite?
Ein Partner, der sie unterstützt in ihren Träumen und Zielen. Aber ich glaube, der große Unterschied ist, dass die Männer in unserer Generation, die sind viel bewusster und auch viel weiblicher. Also die sind gar nicht so in diesem Toxic Masculinity-Thema drin, sondern viele von denen sind unglaublich stark in ihrer weiblichen Energie, weil sie meistens auch von Beziehungen kommen, wo die Eltern sich getrennt haben und die meisten sind halt bei der Mutter groß geworden. Das heißt, ihnen fehlt auch häufig so ein männliches Vorbild. Sie sind schwer in ihre männliche Energie gekommen, was natürlich auch wieder zu Problematiken führen kann. Und auch tatsächlich führt zum Beispiel ist die Generation Z. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das sagen kann, alle unter 18 mal die Ohren zu machen. Aber zum Beispiel meine Generation ist die, die am wenigsten Geschlechtsverkehr hat, verglichen mit allen anderen Generationen. Und das ist zum Beispiel auch eine Problematik, die dazu kommt. Nicht nur mit dem hohen Pornokonsum, sondern eben auch mit der Thematik, dass du den Gesprächspartner, der vielleicht das erste Gespräch mit dir führt, zum Thema, was ist da eigentlich mit dem Hängeding zwischen deinen Beinen, dass das weggefallen ist. Und mit der Mama will man darüber vielleicht nicht reden, egal wie offen man ist, man fühlt sich unwohl, man fühlt sich vielleicht als Mann auch irgendwie missverstanden, holt sich das aus dem Internet und das ist einfach keine Quelle, die einem jungen Teenager Sicherheit gibt und auch ein Gefühl für den eigenen Körper. Und das führt eben auch zu Problematiken.
Okay, glaubst du, dass das dann auch der Grund ist, dass tatsächlich erst so spät ihr mit Sex anfangt? Weil ich finde das so ungewöhnlich, weil also in meiner Generation und spätestens eben auch Gen Y, meine ich, ist das ja viel, viel früher immer noch geworden. Wie früh sind zum Teil tatsächlich auch schon natürlich meistens unfallmäßig, aber Mädchen dann auch zu Müttern geworden? Was glaubst du, ist der wirkliche Grund? Hast du eine Idee, warum das bei euch dann so spät erst anfängt?
Es geht nicht darum, dass es spät anfängt. Die meisten haben mit 14, 15, 16 ihr erstes Mal. Es geht um die Menge an Geschlechtsverkehr. Und das
Ah,
heißt,
okay.
dass viele von denen sozusagen rumvögeln. Ist ja zum Beispiel auch, man darf nicht vergessen, Babyboomer-Generation, bei denen kam AIDS erstmal. Das heißt, für die damals war das Verständnis von Geschlechtskrankheiten und Verhütung und vielleicht nicht mit jedem ins Bett gehen, damals gar nicht so ein großes Thema wie bei uns. Und ich war 20, 21, als Corona angefangen hat. Das macht ja auch ganz, ganz viel mit dir, weil du in diesen 3 Jahren, sage ich jetzt mal, um es auszuweiten, hast du einfach die Thematik gehabt, wen darf ich überhaupt anfassen, die Hand geben, umarmen. Das heißt, da ist auch ganz, ganz viel weggefallen und dann hast du dich meistens eher auf einen Partner beschränkt. Und in dieser Beziehung, Dynamik ist dann vielleicht, oh ja, man kuschelt eher und was ja auch ist. Und das ist der letzte Punkt zu dem Thema. Die Millennials, die Generation vor mir sozusagen, die waren ja noch so Netflix und Chill. Das war so das Codewort, wo man gesagt hat, man trifft sich zum Film gucken und das L und M und das G und U, das lässt man jetzt mal weg. Dann kommt man zu dem Wort, worum es wirklich ging. Und meine Generation ist eher Netflix und Netflix. Wir gucken nicht mehr Filme, um miteinander ins Bett zu gehen, weil die Serien und Filme so gut geworden sind, dass man dann halt zusammen, ach, wir gucken heute zusammen einen Film, wir kuscheln, wir sind zusammen auf der Couch, ist auch alles so bequem. Wir sind eine sehr bequemliche Generation und das merkt man auf jeden Fall schon.
Passend dazu, wenn du sagst, ihr seid eine sehr bequeme Generation, euch wird ja vielfach vorgeworfen, dass ihr nicht mehr so belastbar seid. Was würdest du dazu sagen? In Bezug auf Unternehmen jetzt natürlich, ne? Wenn du
Ja.
Mitarbeiter bist, zum Beispiel.
Das stimmt. Also ich würde so gerne sagen, überhaupt nicht, dummes Klischee, warum sagt ihr sowas? Es stimmt einfach. Wir sind kritikunfähiger, wir sind mit vielleicht Helikopterneltern groß geworden, die um uns rumgeflogen sind und uns ständige und konstante Bestätigung gegeben haben. Und wenn es nicht unsere Eltern waren, dann Social Media. Wir sind ja gewohnt, ständig geliked zu werden, für egal was wir machen, sei es ein Foto von den Blümchen uns am Strand oder ein Foto von unseren Erfolgen. Das heißt, wir sind eine Generation, die ganz andere Ansprüche an den Arbeitsgeber und Arbeitgeberinnen stellt und sagt, hey, ich brauche Bestätigung, ich muss Respekt fühlen, ich muss das Gefühl haben, gesehen zu werden im Unternehmen, auch wenn ich eben in einer Juniorrolle oder Praktikantinrolle oder einer Auszubildendenrolle bin, ist es ganz, ganz wichtig zu lernen, wie man mit uns umgehen kann, um dann sozusagen besser mit uns arbeiten zu können, weil die Belastung ist da. Wir sind nicht so belastbar, aber wir sind, man kann mit uns arbeiten, aber dafür braucht es eben neue Arten und Weisen, mit uns zu sprechen. Genau deswegen beraten wir Unternehmen, weil wir eben merken, dass es häufig an der Art der Kommunikation liegt.
Okay, also erstmal vielen Dank für deine Ehrlichkeit. Finde ich total schön und es ist nicht selbstverständlich. Ich kenne auch andere aus deiner Generation, die sofort gesagt hat, nein, nein, natürlich, wir sind halt nur anders belastbar. Von daher Dankeschön dafür. Und dennoch möchte ich genau dann eben reingehen, weil du hast das gerade schon angesprochen. Wie glaubst du, würde es euch leichter fallen, sich im Unternehmen zu entfalten und auch wirklich ganz, ganz tolle Ergebnisse hervorzubringen? Was müsste eine Führungskraft tun, um das Beste aus euch herauszuholen?
Also Themen wie Menschlichkeit, Respekt am Arbeitsplatz, das sollten Selbstverständlichkeiten sein, sind es aber in vielen Unternehmen leider nicht. Ich glaube, Unternehmen und Führungskräfte und auch generell Personen, die Vorgesetzte sind, müssen davon wegkommen, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, müssen davon wegkommen, ich hatte es damals hart, deswegen musst du es jetzt auch hart haben. Also kommen wir nicht weiter, so wird der Konflikt zwischen den Generationen einfach noch größer. Wir müssen es schaffen zu verstehen, okay, die Generation vor uns war noch nach dem Motto, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Wir haben aber jetzt das Problem, dass wir mit dem Fachkräftemangel es uns nicht mehr aussuchen können, wer für uns arbeitet. Das heißt, Unternehmen müssen sich ganz anders auf potenzielle Mitarbeitende bewerben als jemals zuvor. Das heißt, mit der Alterspyramide, wir sind eine kleine Generation, muss rein theoretisch meine Generation nicht nur den Job für eine Person machen, sondern theoretisch für zwei, damit sozusagen der Fachkräftemangel ausgeglichen wird. Und mit diesem Verständnis uns zu begegnen, uns zu fordern, zu fördern, aber vor allem auch. Also nicht nur zu sagen, du musst machen, wieso kannst du das nicht? Fehler werden in diesem Unternehmen nicht geduldet. Musst du versuchen zu verstehen, wie war ich mit 20? Wie war ich in meinem ersten Job? Fehler gehören nun mal dazu. Unsicherheiten. Wir sind gerade dabei, unsere ersten Berufserfahrungen zu machen und zu sammeln. Und da darf man nicht vergessen, jede Person ist mit einer Unsicherheit da. Jede Person kommt vielleicht aus einer Sicherheit wie der Schule oder der Universität, wo man sagt, hey, da bin ich vielleicht was anderes gewohnt, da konnte ich nach meinem Zeitrhythmus entscheiden und bestimmen. Und Unternehmen müssen da irgendwie einen Weg finden, zusammenzukommen. Zum Beispiel mit Reverse Mentoring, dass man zum Beispiel sagt, die Führungskraft wird Mentor für eine jüngere Angestellte oder einen jüngeren Angestellten. Gleichzeitig darf die jüngere Person aber auch ihr Wissen mit reinbringen. Das heißt, man hört halt dann mal dem Praktikanten oder der Praktikantin zu, wenn sie einen Tipp hat. Gerade wenn es um Themen Social Media geht, Werbekampagnen, dass man halt mal auch jemanden fragt, wenn ich zum Beispiel Litfaßsäulen sehe in Berlin mit Werbespots. Was machen die? Also die versuchen, meine Generation anzusprechen und ich sehe mir die Bilder an und denke so, Leute, also da hättet ihr wirklich mal im Unternehmen eine interne Umfrage machen können, von mir aus auch anonymisiert, aber mit dem Alter angegeben, weil wenn man sich das anschaut, es spricht weder meine Generation noch irgendwie jemanden sonst dann an. Das heißt, dass man in den Feldern, wo meine Generation einfach vielleicht Vorreiter sind oder zumindest die Experten im Feld, wie eben soziale Medien oder Ansprache meiner Generation, dass man uns dann auch vielleicht mal fragt, auch wenn wir vielleicht jünger sind und noch nicht in einer Führungsposition.
Jetzt gehen wir da tatsächlich mal hin, weil wenn wir uns die Zukunft anschauen, meine Generation, also ich werde nie in Rente gehen, aber zumindest die, die angestellt sind, werden halt bald in Rente gehen und es
Und
kommt
Rente
nur noch
bekommen.
deine Generation nach. Erstmal genau, ob sie überhaupt Rente bekommen, das ist noch eine ganz andere Frage, aber nehmen wir das mal eben, dass wir tatsächlich irgendwann raus sind, dann gibt's nur noch euch. Also komme ich auf das, was du mir gerade gesagt hast, wenn solche Werbung dich nicht anspricht, und jetzt gehe ich mal weiter, Fachkräftemangel und ähnliches, wäre es dann nicht sinnvoll, in der Recruiting-Abteilung jemanden aus deiner Generation zu haben, der mit deiner Generation auch die Gespräche führt?
Ja, auf jeden Fall, aber ich glaube, es ist kein nur meine Generation muss da nicht sitzen, sondern es würde sinnvoll sein, bei einem Bewerbungsgespräch jemanden reinzuholen, der eben auch im Unternehmen arbeitet aus meiner Generation, der sozusagen als Zusatz da ist, als Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin, der auch sagen kann, vielleicht das Ganze mal begleitet und sich das anschaut und sagt, hey, da fühlen wir uns einfach unwohl. Und die Art und Weise, wie ihr mit uns sprecht in dieser Prüfungssituation, da kommt nochmal das Geschlecht dazu. Wir sind ja hier in einem Podcast, der sich auch an Frauen richtet vor allem. Darf man nicht vergessen, Frauen verkaufen sich einfach schlechter. Das ist ein Fakt. In einem Bewerbungsgespräch, die Frau kann noch so gut sein, die wird sich nie hinstellen und sagen, ich bin aber die Allerbeste, wenn ihr mich nicht nehmt, dann verpasst ihr was. Wohingegen Mann hingeht und sagt, das Gehalt will ich, das bin ich wert. Und er hat vielleicht gar nicht die Expertise. Er hat vielleicht 70% der Expertise, die von ihm verlangt wird, aber der verkauft sich einfach nach dem Motto, ich habe 120. Wohingegen eine Frau, die 120 hat, immer sagen wird, ja, ich glaube, ich kann das, ich bin mir sicher und ich vermute, ich bin ganz gut in meinem Job. Ja, würde ich auch nicht einstellen, um ehrlich zu sein. Und da ist eben eine Thematik, das ist meine Generation mit dieser weiblichen Energie, dann noch eine Frauenthematik, dass wir in der Gesellschaft einfach erzogen werden, nicht stolz zu sein, nicht selbstbewusst aufzutreten, weil wir sonst arrogant sein könnten oder wirken könnten, was totaler Schwachsinn ist. Aber dass man da auch in der Ansprache und in dem Art, wie man rekrutiert, eine Änderung reinbringen muss, weil so wie wir derzeit und die letzten Jahrzehnte letztendlich rekrutiert haben, das hat sich immer an Männer gerichtet. Und ich glaube, da ist es jetzt langsam Zeit für einen Wandel.
Absolut. Ich meine, da triffst du natürlich bei mir und deswegen sitzt du auch in diesem Podcast immer oder rennst du offene Türen ein, brauchen wir gar nicht drüber reden. Deswegen will ich das zum Schluss, bevor wir auf das nächste Thema mal eingehen, nochmal mit reinnehmen. Was würdest du als Frau, genau zu dem Thema, was wir gerade hatten, den Frauen deiner Generation denn mitgeben, wenn sie in so einem Bewerbungsgespräch sind? Was könnten sie selber anders machen?
Ist halt schwierig, weil die meisten Unternehmen leider noch in diesen alten Strukturen sind. Das heißt, selbst wenn du hinkommst und sagst, hey, lasst uns doch einen anderen Bewerbungsprozess machen. Ich arbeite für euch. Wir machen eine Probewoche, ohne dass ihr mich ausnutzt und meine Arbeit verwendet. Aber lasst uns doch kennenlernen auf einer menschlichen Ebene. Und was wir zum Beispiel als Lösung haben für die Frauen und aber auch gleichzeitig für die Unternehmen, da sind sozusagen beide gefragt, ist, dass man kein klassisches Bewerbungsgespräch hat, sondern ein Reverse Mentoring und Reverse Recruiting. Das heißt, das Unternehmen geht schon mal auf die Frau zu, bietet ihren Job an und nicht einen Job, wo sie sich drauf bewirbt und denkt, das könnte sie machen, sondern einen Job, wo sie die Qualifikation der Frau sehen. Das heißt, zu sagen, hey, wir verstehen, dass du dich nur für die Junior-Position bewerben würdest, aber wir sehen eigentlich, dass du Führungsqualitäten hättest. Hättest du Lust auf den Posten? Hättest du Lust auf diese Bereichsleitung, weil wir einfach ein Talent hier sehen? Ich glaube, da müssen wir Frauen aber auch lernen, Ja zu sagen. Wir müssen Ja sagen zu Sachen, die uns ausmachen, wo wir vielleicht denken, oh, das kann ich aber noch keine 110%, sondern nur 99. Und ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, als Frau zu realisieren, ich mache das, wovor ich Angst habe. Und ich sitze so oft auf Bühnen, wo ich so denke, eigentlich müsste ich total eingeschüchtert sein, weil da neben mir nur Politiker, Vorstände sitzen, Leute, die 30, 40 Jahre Berufserfahrung haben. Und ich sitze da mit meinen 5 Jahren Startup-Szene. Ja, aber ich habe auch Expertise und ich bringe ja auch eine Diversität rein und ich bringe auch was rein, was Leute in mir sehen. Und genau das zu verstehen, dass man es manchmal vielleicht nicht in sich selber sehen kann, aber dem vertrauen darf, was andere in einem sehen, das müssen wir einfach noch vielleicht ein bisschen mehr verstehen und mehr lernen.
Okay, jetzt machen wir Reverse Mentoring, dass du mal die Mentorin für die Frauen deiner Generation bist. Was machst du anders, wenn du da mit den Politikern sitzt, als andere, die, Entschuldigung, Schüsse in der Büchse haben, bevor sie überhaupt rausgehen auf die Bühne?
Ich glaube, das kann man gar nicht. Also klar kann man es lernen und man kann sagen, es gibt ein paar Atemtechniken und Möglichkeiten, sich auf einen Talk vorzubereiten, aber man muss, und das ist der allererste Schritt, verstehen, wer bin ich? Bin ich introvertiert oder bin ich ein extrovertierter Typ? Und dreimal dürft ihr jetzt raten, was ich bin. Ich bin eine totale Rampensau und meine Mama hat mir damals schon mit 4 Jahren ein T-Shirt gegeben, sei nett zu mir, ich bin eine Rampensau. Und das war halt einfach immer so. Ich bin, wenn es hieß, wer möchte auf der Bühne stehen, stand ich schon seit 10 Minuten da oben und habe im Hintergrund getanzt. Das bin ich. Das heißt, wenn ich auf eine Bühne gehe, dann fühle ich mich wohl. Ich liebe den Energieaustausch. Ich liebe es, mit den Leuten zu sprechen und auch die Fragen, die teilweise kniffliger sind, zu beantworten, mit denen in Austausch zu gehen, nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Nachgang. Und dadurch, dass mir das Spaß macht, brauche ich jetzt auch nicht diese hundertprozentige Vorbereitung, wo ich sage, ich weiß genau, wann ich was zu sagen habe, sondern ich kann mich auf das Publikum einlassen. Diese Flexibilität, die schenke ich mir, weil ich weiß, am besten spreche ich, wenn ich frei spreche und eben nicht mit Karteikärtchen, oh, und jetzt muss der Satz folgen. Und genau das ist es eben, was, glaube ich, viele Frauen, um jetzt einfach bei dem Geschlecht zu bleiben, lernen müssen. Bin ich introvertiert? Und wenn ich das bin, dann ist es auch in Ordnung, nicht auf der großen Bühne stehen zu müssen. Das ist so wichtig und jedem wird verkörpert, du musst aktiv auf Social Media sein, du musst deine Personal Brand aufbauen, du musst in die Sichtbarkeit gehen. Du musst das nicht. Du musst nicht in die Sichtbarkeit gehen. Du musst nicht jeden Tag posten. Das ist total anstrengend. Ich mache das. Das ist mein Modell, was ich für mich herausgefunden habe, wo ich sage, das funktioniert für mich, das macht mir auch Spaß. Ich schreibe gerne LinkedIn-Beiträge. Ich poste jeden Tag, nicht nur auf LinkedIn, sondern auch noch auf Instagram. Das muss nicht für jeden was sein. Und nur weil das jemand macht, den du vielleicht toll findest, musst du das nicht genauso machen, vor allem wenn du keine Message hast. Wenn du sagst, ich würde es auch gerne machen, aber ich weiß gar nicht, worüber ich reden soll, dann lass es. Weil wenn du keinen Mehrwert bietest, dann ist es auch nicht nur sinnlos für dich, sondern auch sinnlos für die Leute, die dir folgen oder potenziell deinen Content sehen und sagen, ja, was soll ich jetzt mit den Inhalten sehen? Das heißt, diesen Druck rauszunehmen und sich wirklich auch hinzusetzen, nicht nur zu verstehen, wer bin ich, sondern was sind auch meine Themen, was ist mein Mehrwert, nicht nur für mich, sondern auch für andere, wo Leute vielleicht sagen, hey, genau das habe ich gebraucht und dann hast du auch eine viel positivere Erfahrung, als wenn du einfach nur Content postest oder auf der Bühne stehst und dich unwohl fühlst und alle anderen auch.
Absolut. Das ist ja das, was ich meinen Kundinnen auch sage, wenn ich Businessaufbau mit denen betreibe. Weil viele eben auch sagen, ja, ich muss in die Sichtbarkeit, ich muss Reichweite. Nein, musst du überhaupt gar nicht. Viele haben ja auch Angst davor, tatsächlich rauszugehen. So wie du es gesagt hast, wenn ich halt ein total introvertierter Mensch bin und jetzt meine ich aber unbedingt raus zu müssen, das ist ja Bullshit. Es gibt ja so viel andere Möglichkeiten, auch an Kunden ranzukommen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass die Menschen auch erkennen. Und ich möchte deine Aussage wirklich so mal als kumulieren mit dem, sei doch einfach, wer du bist und geh damit raus. Oder?
Oder geh nicht raus, wenn das nicht dein Ding ist. Vielleicht als
Ja,
Ergänzung.
ja. Danke, ja. Vielleicht dazu, auch wenn ich eigentlich gerne jetzt auf Fementor kommen würde, was ja deine Plattform ist, aber es passt so gut zu dem, was wir eben hatten. Dein Buch gegründet, damit gibst du ja einen Einblick hinter die Kulissen der Startup-Szene. Siehst du die Startup-Szene als Unternehmen viel attraktiver für die Gen Z als das klassische Unternehmen? Oder was ist tatsächlich anders mit den Startups? Weil das ist ja ein Boom auch der letzten, ich würde es mal sagen, 10 Jahre, wobei es ja schon immer Gründer gab. Aber seitdem das Wort Startup da ist, scheint sich ja irgendwie alles verändert zu haben. Ganz cool zu sein, locker mit dem Kaffee da zu sitzen, im Coworking Space und so weiter und so fort. Wie würdest du es anders betrachten zum klassischen Unternehmen? Und ist es attraktiver, dort einzusteigen für die Gen Z da?
Also erstens, wir trinken keinen Kaffee mehr, wir trinken Matcha Latte oder Chai Latte, ganz, ganz wichtig. Das ist ja Tischkicker haben wir auch nicht. Wir haben irgendwie so andere, ob, also ja, Spielzeuge, sage ich jetzt mal, aber das ist ein anderes Thema. Tatsächlich möchte ein Drittel der Generation Z in die Startup-Szene, entweder als Gründer oder Gründerin oder in eine Selbstständigkeit. Und das spricht eigentlich schon dafür, dass die meisten aus der Generation zumindest schon mal von der Startup-Welt gehört haben. Und ich frage auch häufig, wenn ich Talks gebe bei Konferenzen und in Unternehmen, was sind so die zwei Berufe oder Berufsbilder, die wir am häufigsten sehen, meine Generation. Und häufig sind die Antworten Lehrer, unsere Eltern, den Beruf der Eltern, Ärzte, wo ich denke, welchen Arzt sehe ich denn jeden Tag? Aber egal. Die zwei Berufe, die meine Generation am häufigsten sieht, sind Influencer und Gründer und Gründerinnen, die präsent auf sozialen Medien sind und ihre Produkte bewerben. Das heißt, natürlich sind der zweite, ein Drittel Wunsch meiner Generation ist nämlich, Influencer zu werden oder Influencerin. Und das hat eben auch mit einer Selbstständigkeit zu tun. Das heißt, die meisten wollen vielleicht nicht für ein Startup arbeiten, aber selber gründen, selber eine Selbstständigkeit, einen Gewerbeschein anmelden, weil sie sagen, da habe ich eine Freiheit, da habe ich eine Flexibilität, da habe ich die Möglichkeit, remote zu arbeiten, die Möglichkeit, selbstbestimmt zu arbeiten, zu meinen Arbeitszeiten, wann ich gut funktioniere. Das heißt nicht, dass die Leute nicht mehr arbeiten wollen, aber sie wollen nicht dieses 9-to-5-Modell, wo sie sagen, ich zum Beispiel, ich arbeite am besten morgens und nachts. Das heißt, meine Mittagszeit, wo die meisten im Büro sitzen, verbringe ich meistens mit privaten Themen oder treffe jemanden, weil ich sage, ich bin einfach nicht gut, wenn draußen die Sonne scheint, will ich rausgehen und nicht am Laptop sitzen und E-Mails beantworten. Das kann ich auch um 22 Uhr machen, wenn ich eh im Bett liege und nicht schlafen kann. Und genau das ist so der Wunsch von vielen aus meiner Generation. Unternehmen sind da leider noch nicht ganz so flexibel, wie man sich's wünschen würde. Und ich glaube, dass für meine Generation Startup-Szene toll klingt, aber ich habe ja in meinem Buch, wie gesagt, gegründet und man muss dazu sagen, es geht weiter mit gegründet, Startup-Szene uncovered, habe ich ja auch sehr negativ über die Startup-Welt geschrieben, was da alles passiert und worauf du dich eigentlich einlässt. Ich glaube, dass einige, die in die Welt gehen, ein böses Erwachen haben werden, weil eben nicht alles so toll und glamourös ist, wie man sich manchmal denkt.
Dann lass uns da doch direkt mal eben hinter die Kulissen blicken. Was sind denn so die wichtigsten Topics, die du in deinem Buch herausgeholt hast, was tatsächlich hinter den Kulissen der Startup-Szene ist?
Also auf jeden Fall würde ich eher eine Festanstellung empfehlen, weil du 24/7 mit einem Startup arbeitest. Du hast nie mal einen Moment, wo du den Laptop zumachst und dann war es das mit der Arbeitszeit, sondern mit einem Startup hast du wie so ein kleines Baby, was eine 24/7-Betreuung benötigt. Und wenn ich an die ersten 3 Jahre meiner Startup-Gründung denke, das war unglaublich anstrengend. Ich habe nur gearbeitet, ich habe klar Freunde gesehen und ich hatte das große Glück, ich war 20, ich hatte die Balance, ich konnte mit Energie sagen, okay, ich mache dann halt mal eine Nacht durch. Das kannst du aber ab einem gewissen Alter vielleicht nicht mehr ganz so leicht wegstecken. Und darüber wird viel zu wenig gesprochen, was es eigentlich auch bedeutet, wenn du Zusatzbelastung hast, dass ein Startup zu gründen unter 30 viel einfacher ist als über 30, du aber tatsächlich mit Ü 40 erfolgreicher bist in der Startup-Gründung als mit unter 30 oder unter 40. Worauf ich auch eingehe, Investitionen. Brauchst du wirklich immer Geld? Es wird ja ständig davon geredet, oh, 1 Million geraced, 3 Millionen, wie viel Geld in der Startup-Szene, Investor hier, Investor da. Aber letztendlich geht es nicht darum, dass du einen Investor oder eine Investorin überzeugst von deiner Idee, sondern es geht darum, dass du Kunden und Kundinnen gewinnst. Und das verlieren viele Startups aus den Augen. Und darüber muss man auch einfach mal reden, dass es nicht darum geht, bei Business Insider oder Business Punk oder wie all diese ganzen Magazine und Zeitschriften heißen, darüber schreiben, wie viel Geld du geraced hast und wie toll du bist und wie toll dein Startup läuft. Du musst auch wirklich Kunden finden. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das verlieren viele aus den Augen. Und zudem, was auch eine Gefahr ist, ist, was passiert eigentlich bei einer Insolvenz? Weil eins von 10 Startups wird überhaupt erst erfolgreich, oder überlebt zumindest die ersten 3 Jahre. Ob das wirklich erfolgreich ist, ist dann auch mal dahingestellt. Und was passiert, wenn du einen Verkauf hast? Ich habe mich zum Beispiel mit Gründern, Gründerinnen hingesetzt, die erfolgreichen Exit hatten für teilweise dreistellige Millionenbeträge. Und denen ging es auch nicht gut. Denen ging es eigentlich ähnlich wie bei einer Insolvenz, bloß dass sie statt Geld verlieren, Geld gemacht haben. Aber die hatten eine Identitätskrise. Die haben wirklich am Rand ihrer Existenz gelebt, waren in Depressionen verfallen, wussten nicht mehr, was sie mit dem Leben machen sollen. Und diese Perspektive fand ich auch mal spannend, weil man denkt ja immer, so ein Exit ist so was Tolles, und dann verdienst du dein Geld und lebst dann dein Leben und sitzt auf, weiß ich nicht, in Malibu und trinkst deinen Coco Latte oder was weiß ich was. Dass das aber ganz viel mit dir macht und auch viel wegfällt, darüber sprechen die wenigsten. Und das habe ich versucht, auch in meinem Buch abzubilden.
Schön. Ja, danke. Ich glaube, da machen sich viele wirklich gar keine Gedanken. Ne, gerade wenn ich stelle mir das so vor, Startup, das ganze Geld wird sowieso immer wieder ins Unternehmen reingepumpt und auf einmal hast du dann, keine Ahnung, 30 Millionen, 50, vielleicht so wie du sagst, 200, 300 Millionen und hast gar keine Ahnung, was soll ich überhaupt damit machen. Auf einmal hast du 100 Millionen Freunde und ich kann das super gut nachvollziehen, dass viele da tatsächlich null mit umgehen können. Und wie häufig sind Träume da, aber wenn du den Traum tatsächlich erfüllt hast, ist das Erwachen oftmals ein anderes. Danke dafür. Ich bin sehr, sehr neugierig. Wir werden natürlich das Buch auf jeden Fall in die Shownotes mit reinbringen. Kann ich sehr empfehlen, gerade wenn du überlegst, dich selbstständig zu machen, und es sind ja immer mehr, die sich auch selbstständig machen wollen, weil sie halt in die Freiheit gehen wollen. Aber ich bin völlig bei dir. Ich habe gerade eben auch mit einer potenziellen Kundin gechattet, die auch sagt, du, Siranus, nächste Gespräch. Ich fange jetzt gleich an zu arbeiten, höre abends um 22 Uhr auf. Wir können irgendwann Ende nächsten Monats das nächste Gespräch finden, wo ich denke, hallo? Ich meine, ich bin jetzt seit knapp 25 Jahren selbstständig und ich nehme mir die Zeit für solche Sachen, weil es mir wichtig ist. Aber ich bin halt eben auch schon sehr lange dabei. Das macht halt den Unterschied. Von daher, ja, kann ich sehr, sehr empfehlen. Lest das Buch, und gebt der Anastasia auf jeden Fall natürlich bei Amazon dann auch ein Feedback zum Buch. Denn das weiß ich selber von meinen eigenen Büchern. Es ist immer schön, auch wenn dann Testimonials mit dabei sind.
Aber
So, wir
denk dran,
sind
ich
ein
bin sehr, sehr
bisschen Zeit.
keine Kritik hier.
Doch, Kritik schon, aber positive, oder?
Nur so.
Okay, ich schaue ein bisschen auf die Zeit. Was ist so in ein oder zwei Sätzen deine Botschaft für unsere Zuhörerin?
Ich glaube, wir haben eine schöne Message zusammengebracht mit dem Thema, finde deinen eigenen Weg und sei du selbst. Was ich noch sagen würde, einfach falls es heute keiner zu dir gesagt hat oder du in letzter Zeit von niemandem gehört hast, ich bin stolz auf dich und du gehst deinen Weg. Und ich glaube, das muss man manchmal hören, um an sich selber zu glauben. Deswegen sage ich es dir.
Dankeschön. So schön, schöner Abschluss. Ah, ich vermute mal, dass man dich auf sämtlichen Social-Media-Kanälen findet, aber du hast jetzt von LinkedIn und Instagram gesprochen, aber auch TikTok. Wo bist du selber am meisten zu finden?
Tatsächlich Instagram und LinkedIn, weil das einfach teilweise zu viel wird und TikTok habe ich als Deutsche Welle-Account gemacht. Das heißt, da findet ihr mich nicht so häufig privat.
Okay, alles klar. Dann nehmen wir das natürlich auch mit rein. Ich danke dir sehr herzlich, liebe Anastasia, für diesen tiefen und auch ehrlichen Einblick in das Leben der Generation Z und auch eben, was die Startup-Szene angeht. Das ist nicht selbstverständlich. Ich freue mich, wenn wir irgendwann mal in, keine Ahnung, 2, 3 Jahren nochmal hier sitzen und schauen, was sich dann bei dir entsprechend noch entwickelt hat. Aber so wie ich das wahrnehme, bist du ja ein wirkliches Goldstück für die Unternehmen, wenn sie in die Gen Z investieren wollen. Das definitiv. Danke dir, liebe Zuhörerin, dass du wieder mit dabei gewesen bist bei einer spannenden Folge. Nächste Woche geht's weiter. Jetzt wünsche ich dir erstmal ein ganz wundervolles Wochenende, ein hoffentlich sonniges Wochenende. Der Sommer geht so langsam zu Ende. Genieß ihn, genieß dich, genieß dein Leben und wie Anastasia so schön gesagt hat, schau, dass du immer mehr einfach du selbst wirst, weil ich kann dir aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dann spürst du, was Freiheit wirklich ist. In diesem Sinne, alles Liebe hier von der Costa Blanca, dein Siranus.
In der Arbeit mit tausenden Menschen in über 25 Jahren habe ich eines herausgefunden. Es ist die innere Haltung, die wirklich alles verändert. So wie es sich in vielen der Interviews mit meinen Gästen gezeigt hat. Wenn du für dich eine innere Stärke, innere Sicherheit und Haltung bekommen möchtest, die es dir erlaubt, mit jedem Menschen und jeder Situation souverän umgehen zu können, ohne dabei deine Weiblichkeit opfern zu müssen, dann melde dich bei mir. In einem gemeinsamen Gespräch finden wir heraus, was es jetzt genau braucht und ob wir beiden zusammenpassen. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.